Das Filmmagazin ist zurück und in einer Sonderausgabe, einer spontanen Sonderausgabe. Denn wie ihr vielleicht schon hören könnt, ich bin dieses Mal nicht bei Lukas in seinem wunderschönen Tonstudio.
Vielleicht hört man es aber auch gar nicht, weil es in dem heiligen Büro, in dem du sitzt, viel besser klingt. Nee, wir mussten kurzfristig umdisponieren und uns zusammenschalten, aber das haben wir früher auch schon immer gemacht, während Corona in der Hochphase war und alle zu Hause geblieben sind, da hat es auch funktioniert. Also wird es jetzt auch funktionieren. Wir sehen uns ja nach wie vor und hören uns ja auch.
Das Filmmagazin geht aber auch trotzdem weiter, deswegen herzlich willkommen auf jeden Fall dazu. Wir sind, wie der Name schon sagt, wir sind ein Filmpodcast, der ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Wir schauen uns in der Woche Filmphänomene an von gestern, heute und morgen vielleicht und wollen ein bisschen gucken, wie das dazu gekommen ist. Und übermorgen auf jeden Fall. Ihr könnt uns auf jeden Fall auch immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt. Die nehmen wir sehr, sehr, sehr gerne an, weil es ja dann wirklich immer sehr, sehr viel passiert in der Filmwelt. Und wenn ihr da irgendeinen Tipp habt, dann schreibt uns sehr gerne auf Twitter, auf Instagram, auf Mail, per Mail auch gerne über unsere Webseite filmmagazin.audio. Da könnt ihr uns erreichen. Da könnt ihr mich, Martin und Lukas auf jeden Fall erreichen. Deswegen, ja, schreibt uns. Aber dieses Mal in dieser Folge bin ich ein bisschen rausgenommen, weil ich habe nichts vorbereitet tatsächlich. Weil Lukas gesagt hat, du hast was. Du warst nämlich unterwegs und hast ein Thema mitgebracht. Und darüber werden wir jetzt in dieser Folge sprechen.
Ja, exakt. Also wir haben das ja jetzt auch in den letzten Folgen schon mal so gemacht, dass der eine ein bisschen mehr vorbereitet hat, der andere dann in der nächsten Folge und so. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Und zwar hatte ich jetzt Urlaub und war in Polen, in Wrocław, in Breslau. Und da haben wir dann auch einen Tag lang einen Abstecher gemacht in Richtung Krakau. Und in der Nähe liegt ja auch Auschwitz, also das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Und das haben wir uns angeschaut, sehr eindrücklich. Und da habe ich gedacht, naja gut, da könnte man ja auch mal im Filmmagazin drüber sprechen. Denn Filme dazu gab es ja auch einige. Ich habe mir jetzt hier auch einen ganz speziellen rausgepickt, über den ich gleich reden möchte. Vielleicht eine kurze Content-Warnung. Dem Thema entsprechend geht es natürlich auch um den Genozid. Es geht um schreckliche Dinge. Und wer sich damit jetzt nicht so gut fühlt, der kann diese Folge gerne skippen, kann sich die nächste anhören oder die letzte. Und ja, denke, das wäre nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich habe erstmal mir aufgeschrieben, dass ich so ein bisschen was erzählen will über Auschwitz und den Besuch dort. Also Auschwitz ist ja, oder war vielmehr, das größte Konzentrations- bzw. Vernichtungslager auch der Nazis, betrieben von 1940 bis 1945 nahe der polnischen Stadt Auschwitz-Jim. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eben damals dann von den Nazis besetzten Polen eben. Die Region, die liegt so im Speckgürtel, würde ich fast sagen, von Krakau. Also wir sind da auch mal ein bisschen durchgefahren, weil die Autobahn gesperrt war. Man kann ja tatsächlich, die A4 geht ja irgendwie von Aachen bis nach Kiew durch tatsächlich. Also es ist eine sehr, sehr lange Autobahn durch halb Europa, vielleicht sogar mehr als halb Europa. Da war aber irgendwie gesperrt ein Unfall und da sind wir durch die Dörfer gefahren. Und das ist, zumindest habe ich so wahrgenommen, eine ziemlich industriell geprägte Stadt. Wir sind an so einigen Kohleessen vorbeigefahren, Autoindustrie, also der und auch teilweise in den kleineren Orten irgendwie so Neubausiedlungen. Also es ist schon, glaube ich, jetzt heute eine etwas reichere Gegend, aber trotzdem sehr ländlich geprägt noch. Das Gebiet, auf dem das ehemalige Konzentrationslager liegt, das ist ziemlich gigantisch groß. Also da zählt denn eben nicht die beiden Stammlager oder die drei Stammlager dazu, sondern eben auch ganz viele Außenlager. Da gibt es so einen ganz großen, viele Quadratmeter großen Interessensbereich, der aber heute ganz normales bewohntes Gebiet ist sozusagen. Auch die Stadt ist ganz normal. Das Museum an sich hat zwei Stellen. Einmal das Stammlager Auschwitz I und das und Auschwitz II, das ehemalige Vernichtungslager Birkenau. Das sind sozusagen die beiden Orte, an denen sich dieses Museum befindet. Das war, glaube ich, auch nicht immer so. Das waren auch mal zwei getrennte Museen irgendwie. Und dieses Auschwitz III, was eigentlich auch ein paar Kilometer davon entfernt war, wo damals diese IG Farbenwerke auch waren und so, das gibt's heute nicht mehr. Also das ist heute auch ein Industriegebiet, glaube ich. Genau, also diese beiden Orte gibt es. Das Stammlager ist, glaube ich, irgendwie, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf, irgendwie 20 Hektar groß. Birkenau ist dann nochmal 170 Hektar groß. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Also das ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja. Wie hast du das so empfunden, als du dort gestanden hast? War das für dich auch so wie groß ist, also hast du es selber noch, obwohl du es ja sicherlich vorher schon wusstest, dass es sehr, sehr groß ist,
ja.
Aber warst du dann selber nochmal sehr überrascht, als du dort standest?
Ja, also man kann sich darauf nicht wirklich vorbereiten, also das geht irgendwie nicht, das ist, also für mich, das lag jenseits der Vorstellungskraft, also wir waren auch, ich habe auch schon Buchenwald gesehen, ich war glaube ich auch schon mal in dem Außenlager, also in Mittelbau-Dora, das ist ja auch so, gehört glaube ich auch zu Buchenwald, ich komme aus Thüringen, das ist auch sehr, sehr schlimm, und eine sehr besuchenswerte Gedenkstätte auf jeden Fall, wenn man das sehen will. Aber ich sag mal, Auschwitz ist da viel, viel, viel größer. Ne? Also einfach der Fläche halber. Also ich glaube, das Stammlager von Auschwitz ist schon größer als das Lager Buchenwald. Weiß ich nicht, habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Wirkte jetzt zumindest auf mich so. Ja, in Auschwitz sind Schätzungen zufolge, also zumindest war das, sind das die Zahlen, mit denen dort gearbeitet wurde, im Lager 1,3 Millionen Menschen ermordet worden, davon 1,1 Millionen Juden, viele Polen sind ermordet worden, Sinti und Roma sind viele ermordet worden aus ganz Europa eben. Also es gibt da auch so eine Karte, die hängt da an so einer Wand, von wo überall die Transporte via Schiene kamen. Und das ist wirklich ganz Europa. Also vom besetzten Frankreich bis über alles, was dazwischen liegt, bis nach ehemals Königsberg, was ja heute zu Russland gehört. Also das ist eine riesige Fläche einfach. Und so fühlt es sich dort auch an, fand ich. Also das ist, man kommt erstmal in dieses Stammlager, besteht aus so Backsteinen. Baracken, das sind so diese, ich würde jetzt mal fast sagen, typischen NS-Bauten, die man so kennt. Ne? Also von außen groß, lang Backstein und drinnen halt so mit diesen verputzten Wänden und so, ne? So ganz alte Gebäude einfach. Und dort ist schon, das war der Anfang sozusagen, und dort ist schon viel Schlimmes passiert. Dort ist alles passiert, was man so kennt von den Experimenten an Menschen, die Josef Mengele als Arzt durchgeführt hat. Dort gab es aber auch Krematorien, also dort sind auch schon Menschen in Gaskammern verbracht worden und verbrannt worden. Eins davon steht auch tatsächlich noch, die Nazis haben also alle anderen Krematorien gesprengt damals, da komme ich gleich noch dazu. Und man kriegt dort, weil dort steht sehr viel noch, dort beziehungsweise ist natürlich auch einiges restauriert worden, muss man sagen. Wird auch Stück für Stück erhalten eben für die Nachwelt. Dort sind aber auch die Ausstellungsgebäude. Ne? Dort geht man auch in manche Gebäude rein. Da hat man dann Räume, die geben erstmal Aufschluss über die Geschichte. Das funktioniert wie in vielen anderen Museen auch über so Tafeln, über Fotos und so. Da gibt's aber auch dann mal einen maßstabsgetreuen großen Nachbau von einem der großen Krematorien, die in Birkenau standen, die bis zu 2000 Menschen am Tag töten konnten. Oder besser gesagt 1000 verbrennen, glaube ich, oder 1500 verbrennen und 2000 Menschen in der Gaskammer töten, was so allein schon so Zahlen sind. Aber auch das spielt bei dem Film, um den es gleich geht, noch eine Rolle. Und da gibt es dann Räume, in denen werden halt Haare aufbewahrt noch. Die Nazis haben ja, muss man sagen, damit auch viel Geld verdient. Ne? Also die haben ja die Menschen, die dort angekommen sind, die mussten all ihr Hab und Gut abgeben, alle Koffer, alle Brillen, alle Goldzähne wurden auch entfernt, dann erst vor den Toten, dann später. Aber auch alle Habseligkeiten wurden eingesammelt, wurden dann ins Reich zurücktransportiert, um die zu verkaufen, um das weiterzugeben. Also da gibt es auch Schätzungen, dass da mit Milliarden Reichsmark Gewinn gemacht worden sind einfach. Mit dem, was eben die Menschen dort mitgebracht hatten. Die hatten irgendwie eine Gepäckgrenze, ich weiß gar nicht mehr, 20 Kilogramm Gepäck oder so durften sie mitnehmen. Ja, also das sieht man eben in diesem Stammlager. Das ist auch so ein bisschen, also ich würde da sehr empfehlen, wenn man da wirklich mal die Chance hat, hinzufahren, das geführt zu tun, also eine Führung zu machen dort, eine Museumsführung, die gibt's in zig verschiedenen Sprachen, ich glaube in 20 Sprachen werden die angeboten. Die kann man ganz einfach online buchen auf der Seite von Auschwitz, die verlinken wir auch. Das ist sehr, sehr gut gemacht, weil man hat da so eine 20er-Gruppe und wird dann eben nacheinander durch alles durchgeführt. Es geht ungefähr 3,5 Stunden. Man hat dann, glaube ich, 2,5 Stunden verbringt man dann im Stammlager. Und dann fährt ein Pendelbus regelmäßig nach Birkenau und dort hat man dann nochmal ungefähr ja, den Rest der Zeit eben in Birkenau und geht, schaut sich das an. Da gibt es ja diese berühmten, auch aus filmisch berühmten, sage ich mal, Gleise noch und dieses Tor, durch das die Züge eingefahren sind. Und man kann sich eben, und da kommt dann eben Birkenau, man ist sowieso schon so geflasht von diesem Stammlager allein, weil das so groß ist. Und dann geht man aber nach Birkenau und es ist einfach unvorstellbar groß. Also es ist so weitläufig. Es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Feld. Dort stehen noch ein paar Baracken, noch ein paar Holzbaracken auch, aber auch ganz viele von diesen Elektrozäunen. Also die Zäune an sich nicht mehr, aber die Pfähle von den Zäunen stehen noch. Und da kann man sich eben diese Größe dann einfach mal anschauen und vorstellen. Oder das ist wirklich beeindruckend im negativen Sinne sozusagen. Genau, und die Ruinen von den Gaskammern oder von einer Gaskammer sind auch noch erhalten. Es gibt dort auch natürlich dieses Denkmal oder dieses Mahnmal, das man kennt, wo eben in den Sprachen der Menschen, die dort getötet worden sind, eben nochmal Platten erinnern in den verschiedenen Sprachen, genau. Ja, das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Fakten, würde ich einfach mal sagen. Das muss man sich angeschaut haben, sonst kann man es, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen. Klar kann auch nicht jeder eine Reise jetzt sich dahin organisieren. Das sind ja irgendwie, also wir sind ja in Dresden und das ist ja quasi, da fährt man, wie lange fährt man nach Polen? Eine Stunde vielleicht. Also schon relativ nah dran und selbst von uns aus sind es ja irgendwie 5,5 oder 6 Stunden dahin. Das heißt, es wird sich nicht jeder leisten.
Aber alternativ gibt es ja auch andere Möglichkeiten, außer hinzufahren, sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu erfahren, wie das ausgesehen hat.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Und wir haben ja, wie gesagt, auch die Filme und die sind ja eigentlich unser Thema, die man sich angucken kann. Und tatsächlich ist es so, dass also in vielen Filmen spielen ja Konzentrations- und Vernichtungslager eine Rolle, mittlerweile auch in ganz bekannten. Aber auch in einigen, also Dokumentarfilme gibt es ja auch ganz viele, aber ich rede jetzt hauptsächlich von Spielfilmen. Und tatsächlich gab es schon 1948 den ersten Dreh in Auschwitz auf dem Gelände für einen Spielfilm. Also es hat 3 Jahre gedauert, dann ist dort ein erster Spielfilm gedreht worden, natürlich zu dieser Thematik, damit umzugehen mit dieser Vernichtung. Und ja, das hat, glaube ich, auch viel mit Verantwortung und Erinnerungskultur zu tun. Es ist weniger geworden, muss man sagen. Da kommen wir dann vielleicht auch noch später dazu. Weil man hatte, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auf jeden Fall mit diesem Film, der war der erste. Der hieß Die letzte Etappe. War von der polnischen Regisseurin Wanda Jakubowska. Ist am 28. März 1948 in Warschau uraufgeführt worden. Und Jakubowska hatte selbst die Lager Auschwitz und Ravensbrück überlebt. Und in ihrem Film geht es eben um ein Kollektiv von weiblichen Häftlingen oder Heldinnen auch, die konspirativ unterwegs sind und dort Sabotage betreiben. In diesem Film gibt es so ein paar Mythen, ich verlinke dazu auch mal so einen Artikel in den Shownotes, so ein paar Entstehungsmythen, die ja sind nicht mehr so richtig nachprüfbar, deswegen würde ich die jetzt nicht wiederholen, aber das zeigt, es ist schon relativ früh angefangen worden, dort zu drehen. Und tatsächlich gab es dann auch, und über diesen Film will ich heute sprechen, ich glaube die erste deutsche Produktion, die in Auschwitz gedreht wurde auch und tatsächlich eine westdeutsche Produktion. BRD 1977, der Film ist 145 Minuten lang. Regisseur ist Theodor Kortulla, der hat auch das Buch geschrieben nach einem Roman von Robert Merle oder Robert Merle, ich weiß es nicht, ist Franzose. Und der Film heißt Aus einem deutschen Leben. Die Hauptrolle spielt Götz George, den kennen die meisten sicherlich aus dem Szymanski-Tatort. Da in jungen Jahren ganz beeindruckender Schauspieler mit großen Fähigkeiten, würde ich mal sagen, wenn man sich die schauspielerische Leistung auch in diesem Film anschaut. Und in dem Film geht es um ja das Leben des Franz Lang, heißt die Hauptfigur, die Götz George spielt. Und das ist ein Deutscher, der zum Lagerkommandanten von Auschwitz wird. jetzt, wenn man jetzt mal einfach...
Also die Täterperspektive.
Die Täterperspektive, genau. Und wenn man sich, wenn man jetzt einfach mal kurz bei einem Geschichtsbuch schaut oder von Wikipedia, dann hatte Auschwitz, glaube ich, zwei Kommandanten über die Jahre. Einer war nur ganz kurz. Und die Hauptzeit eigentlich, der eigentlich das Lager aufgebaut und maßgeblich gestaltet, ist das falsche Wort, maßgeblich verbrochen hat, war Rudolf Höss, auf jeden Fall Lagerkommandant von Auschwitz. Hier aber eben anonymisiert. Bewusst anonymisiert, denn Franz Lang soll austauschbar sein. Also es ist quasi nicht eine Geschichte über einen speziellen Täter, sondern es soll eine Geschichte sein über, das hätte jeder sein können. Und ich hatte auch erst so ein bisschen gefremdelt mit dieser Täterperspektive und die kann man sicherlich auch kritisieren, aber die geht aus meiner Sicht auf. Also genau das, was sie damit erreichen wollten, nämlich diese Anonymisierung, die funktioniert, weil sie erzählen sozusagen in zahlreichen Kapiteln das Leben dieser Hauptfigur. Und das ist auch tatsächlich so gemacht, dass man immer eine Jahreszahl eingeblendet sieht auf einem schwarzen Hintergrund und dann immer so, Franz Lang macht dies und jenes, Franz Lang arbeitet im Lazarett und so weiter. Die Geschichte steigt im Ersten Weltkrieg ein, Franz Lang ganz jung, noch dargestellt von einem anderen Schauspieler da, mit 15, glaube ich, und muss Strafdienst leisten nicht im Lazarett, sondern im Krankenhaus, weil er verbotenerweise sich an die Front hat fahren lassen oder an die Front gegangen ist, um zu kämpfen, obwohl er noch zu jung war und hat eben sein Alter falsch angegeben, wollte aber für die deutsche Sache kämpfen. Und dort trifft er auch einen Hauptmann, der ja ihn sehr gut findet, weil er eben für die deutsche Sache kämpfen will, und der nimmt ihn dann mit. Das war am Anfang des Krieges, der Krieg ging ja dann noch ein Weilchen, und 1918 ist er dann ja auch alt genug und geht auch tatsächlich an die Front, überlebt auch dort. Dann haben wir wieder einen Ausschnitt, da ist er in den 20ern, nimmt an diesen, ist Teil eines rechten Freikorps, das gegen Kommunisten kämpft, der Kaputt spielt eine Rolle da eben. Dann haben wir eine Situation Mitte der 20er, wo er dann schon Teil der NSDAP wird, wo er dann auch tatsächlich einen Mord begeht und dafür ins Gefängnis kommt, allerdings dann auch irgendwie entlassen wird, relativ, also in den 30ern eben, weil er hat einen Kommunisten ermordet, das sah man dann wahrscheinlich nicht mehr so eng, und kommt eben frei, ist dort dann im damals noch, ja, nicht in dem besetzten Teil von Polen, sondern im auf dem Gebiet, das eben heute Polen ist und damals Deutsches Reich, zum Deutschen Reich gehört hat, und hat dort arbeitet dort bei einem reichen Gutsbesitzer, der ja auch seine Ansichten teilt, und er arbeitet eben hart und kriegt dann auch so einen Hof, den er restaurieren kann. Dort lernt er auch dann seine Frau kennen und heiratet und wird dann aber durch diesen Gutsbesitzer vorgestellt, Heinrich Himmler, damals schon Reichsführer SS. Und der hat andere Pläne mit seinem Parteigenossen, denn sie wissen alle, dass er ein sehr akribischer, sehr pflichtbewusster, sehr der in Anführungsstrichen deutschen Sache verbundener Parteigenosse ist, und ordert ihn nach Auschwitz, um ein Lager aufzubauen, 1940. Das heißt, er ordert ihn, er stellt es ihm eigentlich frei.
Ja, wird das dann also auch direkt Auschwitz so auch benannt? Das wird ja so anonymisiert, er, aber Auschwitz ja, er, ist schon nur, als
er,
realer
nur Ort. Nur er und quasi seine Frau wird anonymisiert, so, aber der Rest ist korrekt. Also es ist tatsächlich das Lager Auschwitz. Und dort geht er auch hin, obwohl es wird ihm quasi freigestellt. Es gibt auch so eine Unterhaltung, so eine Szene, eine Unterhaltung mit seiner Frau, wo sie sagt, aber es ist dir ja freigestellt, ich will nicht unbedingt, es ist dann von einem Gefängnis die Rede, ich will nicht unbedingt, dass du Gefängniskommandant wirst. Und er sagt, naja, das ist aber meine Pflicht, sozusagen. Wobei ich muss auch gerade ehrlich sagen, er fängt, ich habe das jetzt gerade ein bisschen durcheinander geworfen, er fängt erst in einem anderen Lager an. Ich glaube, es war Bergen-Belsen, und macht sich dort dann sozusagen einen Namen und wird dann eben, Auschwitz gibt's ja seit 1940 dann erst sozusagen, und wird dann eben, um dieses Lager aufzubauen, gesagt, wir brauchen dich aber dann dort, weil dort ist quasi das große Projekt im Prinzip. Genau. Man hat dann auch ein paar Szenen, wo er dann eben diese industrielle Tötung einfach organisiert, kann man sagen. Wie gesagt, es ist dann, und da hatte ich dann ein bisschen gefremdelt, weil ich habe das an dem Tag geguckt, wo ich tatsächlich in Auschwitz war. Es ist auch, sieht man auch sehr, also es ist tatsächlich in Auschwitz gedreht, sieht auch noch genauso aus. Sehr ähnlich aus wie damals. Und das war schon irgendwie komisch, Schauspieler zu sehen, die in SS-Uniform über dieses Gelände laufen, nochmal 30 Jahre später. Das ist schon, ja, ein komischer Bildeindruck, finde ich.
Vor allem, also wenn man die Eindrücke halt hat.
Ja.
Gerade.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz hat der Film natürlich eine ganz klare Botschaft. Wir haben dann auch so eine Szene, wo er so in seiner Amtsstube, würde ich es mal nennen, sitzt und sich die Zahlen anguckt, wie viele Leute getötet worden, und dann voller Freude seinen Vorsteher irgendwie oder seinen Untergebenen anruft und sagt: Mensch, ich weiß ja nicht, Sie arbeiten ja so pflichtbewusst, das ist Ihnen ja wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber Sie haben Ihr Soll übererfüllt, herzlichen Glückwunsch und so. Das ist schon hart, und man merkt aber auch, wie das für ihn überhaupt kein... Also es ist kein Gewissen, also es ist kein Gewissensgrund. Also es gibt so eine Szene auch, wo seine Frau dann davon erfährt, sie weiß das, zumindest im Film, weiß sie das nicht, bis zu einem Punkt, wo ein Kommandant von einem viel kleineren Lager zum Abendessen da ist und davon erzählt und so. Und da merkt sie das erst, und da ist sie dann, soll sie im Film natürlich so ein bisschen die Stimme der Vernunft sein, aber auch nur ganz kurz. Sie lebt dann halt auch einfach weiter da und sagt dann so: Hast du denn da überhaupt kein Gewissen, und würdest du denn, wenn es dir befohlen wird, also er sagt immer so, ja, es ist ja ein Befehl, was soll ich denn machen? Das ist doch, ich habe doch nicht die Verantwortung dafür. Derjenige, der mir das sagt, das hat die Verantwortung. Und sie sagt dann, ja, und wenn man dir befehlen würde, deine beiden Kinder zu erschießen, dann würdest du es auch machen. Dann sagt er, ja, natürlich. Klar. So. Und das ist aber für sie als Figur dann natürlich auch viel schlimmer, dass er das sagt, als dass er da Millionen von Menschen umbringt, so, oder umbringen lässt. Und also es zeigt ganz gut, es gibt auch noch so eine Szene, wo er quasi mit Adolf Eichmann, den man ja auch kennt, dem ist ja dann auch in Jerusalem der Prozess gemacht worden, der ja sozusagen auch als einer der Organisatoren des Holocaust beziehungsweise der Shoah gilt, der ich glaube im Reichssicherheitshauptamt dafür zuständig war, die Deportationen zu organisieren, und bei dem es dann im Prozess ja auch darum ging, wie viel wusste er, wie viel Verantwortung trägt er für weiß ich nicht, Papierkram, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Natürlich ist er verurteilt worden, denn es ist dann eben nicht nur Papierkram. Also, aber da gibt es auch einen spannenden Dialog zwischen den beiden, wo eben Eichmann sagt, ja, das und das ist das Soll. Franz Lang sagt, ja, das ist aber nicht erfüllbar, dafür habe ich gar nicht die Kapazitäten. Und dann so, ja, dann doch, aber das ist die Vorgabe. Und dann daraufhin, findet er sozusagen im Keller, ob das so wirklich war, ne? Aber findet er im Keller diese Dosen von dem Insektenvernichtungsmittel Zyklon B und kommt dann auf die Idee, wie viel könnten wir denn davon beschaffen? So.
Okay, also wirst du ja noch als Erfinder der Vergasung noch mit eingeführt quasi.
Ja, genau, so. Genau. Also als zumindest als jemand, der...
Oder Initiator.
Zumindest als jemand, der eine Lösung für dieses ihm gestellte Problem findet. So. Und ihm sozusagen die Folgen dieser Lösung sind ihm moralisch natürlich komplett egal. Also... Diese Lebenslinien zieht dieser Film, und man hat dann am Ende auch, also er schafft es wie sein Originalvorbild auch tatsächlich dann zu fliehen erstmal und sich irgendwie abzusetzen, wird aber, ich glaube, im amerikanisch besetzten Gebiet gefasst und nach Polen ausgeliefert, vor Gericht gestellt und dann auch zum Tode verurteilt und tatsächlich in Auschwitz gehängt, wie auch sein Original. Der Galgen steht auch tatsächlich noch. Der ist dann damals direkt extra dafür errichtet worden. Ja, das okay. Ist ein Film, den ich sehr empfehlen würde, den man leider nur kaufen kann, glaube ich. Wobei ich
Wo
mir
kann
auch
man kaufen?
Naja, digital überall oder ja, man guckt halt nach DVD. Wobei ich bin mir gar nicht so sicher, habe noch gar nicht geschaut. Aber wenn ihr findige Leute seid und mal bei YouTube schaut, ich glaube, der Film ist so alt.
Ich habe da jetzt auch keine Rechte mehr, so richtig.
Nee, den hat auch, also ich glaube, produziert auch vom WDR damals. Ich glaube, da ist dann auch nicht wirklich auch jemand, der sagt, der YouTube sagt, nehmt mal bitte den Film runter. Also wahrscheinlich gibt es den auf YouTube. Also guckt mal.
Ich kann, glaube ich, bestätigen. Das ist der Fall, wenn man den Titel eingibt. Sieht zumindest danach aus, ja. Geht der Film 2 Stunden 18, kann das sein?
Ja, ungefähr genau. Ja. Dann gibt es den. Okay, ihr findet ihn. Das Schauen lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ich da wieder sagen muss, dieselbe Content-Warnung, die wir am Anfang des Podcasts gegeben haben, würde ich auch für den Film aussprechen, weil er zeigt das schon sehr, alles sehr explizit, wenn er natürlich älter ist und eben so gedreht ist, wie man in den 70er Jahren dreht. Ne? Aber das tut ab einem gewissen Punkt dann, wenn man eben auch zu dieser Vernichtung kommt, auch nichts mehr zur Sache, wie das inszeniert ist irgendwie. Das vergisst man dann auch ganz schnell. Ja.
Ja. Okay. Aber es ist ja wirklich interessant, dass das also erst 77 quasi der erste deutsche Spielfilm gab, der in Auschwitz gedreht hat. Mhm. Und vorher gar nicht.
Ich habe auch noch mal ein bisschen versucht rauszufinden, wie viele Filme irgendwie da gedreht wurden. Also eine richtige Liste gibt es nicht. Oder ich habe zumindest keine gefunden. Und es ist dann wohl auch später nicht mehr so einfach möglich gewesen. Denn zum Beispiel, ich habe auch in irgendeinem Filmblog gelesen. Man kann es natürlich jetzt ganz schlecht wirklich nachprüfen mit Primärquellen, aber ich habe gelesen, dass Schindlers Liste wohl auch in Auschwitz tatsächlich drehen wollte und angefragt hat und wohl auch von der polnischen Regierung die Erlaubnis bekommen hatte zuerst. Also sagen, das ist ja ein staatliches Museum, also die polnische Regierung trifft dann in dem Fall die Entscheidung oder die Verwaltung. Das ist dann aber wohl irgendwie abgesagt worden, nachdem jüdische Verbände protestiert haben, weil man hat natürlich auch, ja, ich meine, Bilder, die einmal in der Welt sind, sind halt einmal in der Welt irgendwie. Und Hollywood ist natürlich auch sehr emotionalisierend immer unterwegs. Und ob man das will, also das muss man sagen, ich habe dann auch mal länger mit einem Kollegen gesprochen, der mir auch den Film empfohlen hatte. Und ich find das auch einen wichtigen Gedanke irgendwie, wenn man Schindlers Liste, kann man ja toll finden, den Film. Das ist ja wirklich guter Film, der auch problematische Ansätze hat, ne? Aber der ist natürlich sehr emotionalisierend, ne? Der drückt natürlich auf alle Emotionen drauf. Und manchmal ist aber die Realität vielleicht auch einfach schon schlimm genug. Und das ist auch ein Film, das ich aus einem deutschen Leben sehr zugute halten würde. Dieser Charakter, dieser Biografiecharakter mit diesen Schlaglichtern, würde ich sagen, ne, mit dass er eben so nüchtern daherkommt. Er hat fast gar keine Musik. Und es wirkt fast schon dokumentarisch an manchen Stellen, würde ich sagen. Das nimmt dieser ganzen Geschichte überhaupt gar nicht den Schrecken, sondern eher im Gegenteil, ne? Es trägt das Ganze mit einer Nüchternheit vor, würde ich sagen.
Und die macht es dann, wie du schon gesagt hast, eigentlich noch dann greifbarer, authentischer und irgendwie dann eigentlich wird dem noch gerechter, vielleicht den Schrecken, die dort passiert sind.
Ja.
Kommen denn eigentlich auch die Opfer auch vor, also jüdische Personen oder Sinti und Roma? Oder ist es so dann in dem Sinne ein klassischer deutscher Film, der sich wirklich auch nur mit den Tätern auseinandersetzt?
Es gibt natürlich, also es gibt Szenen mit Schauspielern, die halt Häftlinge darstellen. Ne? Also die spielen natürlich schon eine Rolle, aber es ist jetzt kein opferfokussierter Film, muss man sagen. So, das kann man einfach so festhalten. Mhm. Das kann man natürlich dem speziellen Film auch vorwerfen, muss man allerdings auch sagen, dass wenn man ihn natürlich in die Zeit einordnet, ne? Also wenn man sagt, 1977 war, glaube ich, auch in der Bundesrepublik so eine Zeit, wo man erstmal überhaupt das Thema, also in dieser Zeitspanne auch in verschiedenen anderen Medienformen überhaupt so richtig aufgearbeitet hat. Vorher war das teilweise natürlich auch so, dass man das eher verschwiegen hat, weil alle Leute, die beteiligt waren oder die weggeguckt haben oder so, die waren vorher noch viel stärker präsent und natürlich auch oftmals gab es auch wenig Interesse. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Aufarbeitung gab. Es gab natürlich auch etwas an Aufarbeitung, aber so, es änderte sich ja dann auch nochmal Ende der 60er, Anfang der 70er mit einem Generationenwechsel und so weiter, wo dann auch hinterfragt wurde, Leute, was habt ihr denn damals eigentlich gemacht? Und da hat man sich natürlich auch erstmal auf die Täter geschaut und gesagt, hier übrigens, da gibt es ganz klare Schuldige und darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ne? Mhm. Ich glaube also, wenn man genau diesen Film heute drehen würde, dann müsste man sich, glaube ich, wirklich den Vorwurf gefallen lassen, können wir jetzt diese Promo für die Täter mal sein lassen, sag ich mal, und uns wirklich mit Opfergeschichten beschäftigen auch.
Mhm. Weißt du, wie der Film damals aufgenommen wurde? Man war ja dann wirklich auch einer der ersten. Das war ja noch, diese Doku, diese von diesem französischen Filmemacher Holocaust, der war ja eigentlich auch einer der ersten, die damals den auch in Deutschland so rezipiert wurde, das erste Mal auch so wahrgenommen wurde, die das ganze, also der breiten Bevölkerung das ganze Ausmaß erst bekannt wurde. Ja. Die kam ja, glaube ich, auch in den 70ern raus.
Also es ist irgendwie,
ganz schlecht informiert bin.
Ja, es ist irgendwie, ich weiß, welche Serie du meinst, ja. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch, weil es gibt zu dem Film jetzt so an, oftmals hat man ja, wir sprechen ja hier oft über Themen, die so gesellschaftlich relevant sind, die auch in der Wissenschaft manchmal eine Rolle spielen, wo es dann auch tatsächlich Artikel dazu gibt, ne, wo man auch mal eine Forschungsgrundlage irgendwie findet. Das gibt es zu dem Film gar nicht. Also ich hatte einen Artikel gefunden und der ist leider nicht mal hinter einer Paywall, sondern den gibt es einfach eine bibliografische Angabe zu dem Artikel, der ist in der Zeitschrift erschienen. In der wissenschaftlichen, hatte dann auch mal angefragt, ob ich den mal bekommen kann. Also ich hätte auch dafür bezahlt, aber leider keine Antwort bekommen.
Nicht mal das möglich.
Nicht mal das war,
wenn man Geld ausgeben,
ja, nicht mal das war irgendwie möglich, was sehr schade ist. Und ansonsten gibt es kaum was, gibt so ein bisschen ein paar Aussagen, auch wieder so Zweitquellen halt. Es gibt auch Primärquellen, es gibt ein paar Rezensionen, die den Film sehr gut finden. Also er ist zumindest bei Kritikern irgendwie sehr gut aufgenommen worden und die ihn auch sehr gelobt haben für das, was er tut. Aber so richtig nachvollziehen, ob der in der breiten Bevölkerung mit Interesse aufgegriffen wurde, konnte ich jetzt nicht. Also das war leider nicht möglich.
Ja, wäre wahrscheinlich wirklich ganz interessant, weil ich habe nochmal nachgeschaut, also den Dokumentarfilm, oder den zweiteilige Dokumentarfilm, also der Shoah von Claude Lanzmann, von 1985 tatsächlich erst.
Okay.
Also schon, dann ist der Film noch deutlich davor. Und es gab ja neben diesem sehr wichtigen Dokumentarfilm, gab es ja auch die amerikanische Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiss mit Mary Streep und James Woods. Die kam auch erst ein Jahr später, 1978, raus.
Okay.
Und die war damals auch, wurde auch in Deutschland damals so rezipiert, dass es auch für viele sozusagen das erste Mal damit wirklich auseinandersetzt und das bildlich mal porträtiert wurde, was der Holocaust eigentlich bedeutet hat. Das ist damals auch für viele so ein, zumindest jetzt in der Nachschau wurde das dann immer so rezipiert, dass das damals so aufgenommen wurde. Und auch viele damals, das lief, glaube ich, in der ARD oder im ZDF, sie dann sich erst gemeldet haben, oh, das wusste ich gar nicht, dass das so aussah. Und da war dieser Film auch sehr, sehr wichtig. Da war wahrscheinlich, die hatten dann damals wahrscheinlich eben diesen Film dann nicht mitbekommen. Da war dann noch kleiner wahrscheinlich rezipiert worden damals. Aber ist dann sehr interessant, dass aber auch, das halt eine Weile gedauert hat, dass es schon Filme und Dokumentationen davor gab. Und du hast ja auch erzählt, es gibt diesen polnischen Film, der schon 48 dort gedreht hat. Wahrscheinlich wurde der nie in der BRD oder in der DDR gezeigt. Oder wenn, dann erst sehr, sehr viel später. Und das, wie viele Jahrzehnte es benötigt hat, bevor solche Filme wirklich richtig rezipiert wurden und wirklich wahrgenommen, wirklich auch für eine Diskursveränderung und für eine Wahrnehmungsveränderung gesorgt haben. Und das ist dann schon ganz, ganz krass, ne?
Ja, also ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mit der man sich mal nochmal auseinandersetzen kann einfach. Auch wenn es natürlich nichts Schönes ist, ne? Also man tut sich damit ja auch seelisch keinen Gefallen und ich kann alle verstehen, die irgendwie sagen, das ist heftig, ne? Aber es gehört vielleicht, also es ist auch, weiß ich nicht, fand es auch wichtig dann für mich, ne, da mal hinzufahren und das, wenn ich schon einmal in der Nähe, also in der Nähe war es ja natürlich nicht, aber einfach mal da das dann zu machen.
Klar, wenn man es gerade mit einem Besuch auch dort verbinden kann, dann ist das ja auch nochmal eine ganz, ganz eigene Erfahrung, um sich wirklich dem bewusst zu werden.
Ja.
Wenn man nicht nur Schauspieler sieht, die da dieses, wo man denkt, das ist ein Set, besucht hat, sondern nee, das ist wirklich das echte Auschwitz und ich bin auch dort selbst und kriege die ganzen Ausmaße mit, das ist sicherlich auch nochmal da was ganz Eigenes. Deswegen, ja, wenn man irgendwie die Möglichkeit hatte, macht das auf jeden Fall. Und gerade so viele ist ja so ein krasses, schweres Thema und dann ist es ja auch gut, wenn es viele Filme auch gibt, die das auch erfolgreich irgendwie kriegen, irgendwie gebannt bekommen, um dem irgendwie ein bisschen wenigstens gerecht zu werden. Da zumindest die Täterperspektive. Aber gibt es eigentlich im Film irgendeine Erklärung, warum er so pflichtbewusst ist und einfach nur sagt, ja, wenn ich 10.000 Leute am Tag erschießen muss, dann erschieße ich auch irgendwo auch 10.000 Leute. Gibt es da irgendwie eine Art Psychologisierung, irgendeine Küchenpsychologie, dass man sagt, ja, in der Kindheit ist ja das und das passiert?
Nee, also zumindest habe ich es nicht so, würde ich es nicht so interpretieren. Natürlich sieht man, also die Kindheit sieht man gar nicht von ihm. man sieht natürlich seinen Werdegang von eben, als er 15 war. Und ich finde, der Film macht eher, was heißt das Gegenteil? Das Gegenteil ist es natürlich auch nicht, aber der Film macht das, erstmal wertet das, also stellt das erstmal dar, ne? Also da gibt es auch keine Pseudodeutung, so ist er ja so, wie konnte der so werden, sondern eben durch seine Austauschbarkeit ist das natürlich das Wichtige. Ne? Mhm. Es ist nicht so dieser eine Täter, der dann so geworden ist, sondern es ist einfach eine deutsche Biografie, wie sie damals Hunderttausende hatten, sag ich mal. Und das macht natürlich auch das Problem mit aus. Ne? Also,
ja, sagte bereits.
Könnten alle Titel, sein.
Ne? Aus dem Leben, ja, eines Deutschen, genau. nicht des,
ja,
Deutschen.
Ja, genau. Nicht, das ist die Biografie von Rudolf Höss, sondern das ist einfach ein deutsches Leben. So.
Ja.
Ein deutsches Leben nicht verwechseln. Es gibt einen Film, wenn ihr googelt danach, der heißt Ein deutsches Leben. Das ist aber, glaube ich, ein österreichischer Dokumentarfilm über die Sekretärin von Josef Goebbels. Aus einem deutschen Leben heißt der Film.
Ähnliches Thema, aber anderer Film.
Ja, genau.
Richtige Unterschiede. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das ist wahrscheinlich auch so diese Kategorie von Shoah-Filmen. Ist ja auch sehr, es gibt ja auch viele von Die Fälscher oder Der Junge im gestreiften Pyjama. Schönes Lister hat man schon angesprochen. Ist schon sehr, das ist ja irgendwie auch nochmal eine ganz eigene Subgenre von Filmen, würde ich fast sagen. Mhm. Ja, wir hatten ja irgendwo auch vor Ionen hatten wir auch mal den Nackt unter Wölfen,
ja,
den Film den besprochen,
neuen,
also die Neuauflage. Mhm. Ich glaube, hatten wir damals auch den alten geschaut? Ich glaube, das jetzt der neuere typisch Eventfilm sein sollte und da halt es auch sehr mit dem emotionalen Holzhammer vorgegangen ist. Das ist eher nicht so der allerbeste Shoah-Film ist. Aber trotzdem, ne, ich finde das irgendwie trotzdem immer, das ist irgendwie eine ganz. Oder du hast ja auch mal erzählt hier, dass das Leben ist schön, wunderschön.
Das Leben ist schön, ja.
Das Leben ist schön, auch einer deiner Lieblingsfilme ist, die das ja auch auch als Thema haben, auch damit ganz eigen umgehen.
Ja.
Ich finde halt diese ganzen Filme irgendwie total, die haben eine ganz eigene Bildsprache, eine ganz eigene emotionale Wucht irgendwie.
Ja. Also das Leben ist schön ist ja von Roberto Benigni, der dafür auch einen Oscar bekommen hat. Der zum Beispiel, der ist halt, ich finde, der ist zum Beispiel ein Gegenstück zu dem aus einem deutschen Leben, weil natürlich macht er was ganz anderes, aber der zum Beispiel ist ja eine, der hat ja eine Opferperspektive. Der erzählt ja die Geschichte eines jüdischen Italieners und seinem Sohn, ne, und seiner Frau. Das ist schon, also der ist trotz, also ich sag mal emotional ist der auch sehr heftig, muss man sagen. Auch wenn der arbeitet zum Beispiel nicht mit Zahlen, gar nicht, sondern da geht es um um ein menschliches trauriges Schicksal, ein Beispiel sozusagen. Genau.
Ja, deswegen finde ich auch immer sehr, also das gerade so, es gibt ja bei gewissen historischen Epochen, die dann eigene Subgenres irgendwie an Filmen so ein bisschen generieren. Ich würde sagen, das war Shoah auf jeden Fall der Fall. Ist auch beim Vietnamkrieg zum Beispiel auch so. Und es gibt ja speziell Vietnamkriegsfilme, die sich damit besonders und die ganz eigene Bildsprache auch meistens haben für Dschungel und für die Psychologie und für die Soldaten, wie die funktionieren. Also so eine Figur in einem Vietnamfilm funktioniert irgendwie ganz anders als in einem Zweiten Weltkriegsfilm.
Ja.
Irgendwie. Da geht man auch ganz anders ran, weil der Zweite Weltkrieg hatten wir auch schon mal besprochen, ist The Good War für die Amerikaner, für der gute, gerechte Krieg. Und da ist dann der Vietnamkrieg dann was ganz anderes. Deswegen ist auch die Bildsprache eine ganz andere oder die Narrative eine ganz andere. So der Irakkrieg 2003 ist sicherlich auch nochmal so ein Subgenre, ne, mit solchen wie Hurt Locker oder American Sniper. Auch nochmal so eine Eigenkategorie irgendwie von Kriegsfilmen, weil die sich speziell so mit einem Topos ansetzen, die ja meistens sehr, die lassen sich nicht so eindeutig zuordnen, weil wir so Zweiter Weltkriegsfilme ist, so da ist man als Amerikaner auf der guten Seite, beim Vietnamkrieg eher auf der bösen Seite, aber im Irakkrieg ist es wiederum, gibt viele Filme, die sich da nicht entscheiden können. Und das ist ja dann auch bei Shoah-Filmen eigentlich meistens recht eindeutig gemacht. Da ist es ja auch eigentlich, wäre ja auch völlig unnötig, dort irgendeine Graustufen darzustellen, so im Sinne von, ja, die Deutschen musste man irgendwie auch verstehen, weil das und das ist ja passiert. Es gab ja die Weltwirtschaftskrise. Was sollten sie denn? Hätten sie sonst machen sollen? Nee, das wird natürlich dort gar nicht vorgenommen, weil es auch absolut unangebracht wäre. Ja. Finde ich dann auch immer sehr so interessant, wie dann verschiedene große historische Ereignisse nochmal eine spezielle Reihe von Filmen auch generieren.
Ja, ich würde mal, mich würde mal interessieren, da wie sehr, wenn man das sozusagen, wenn man da jetzt sagt, Genre ist vielleicht.
Ja, ist vielleicht das falsche Wort.
Ja, ich überlege gerade, ob auf die Schnelle ein besseres einfällt. Ich glaube, wenn man sich ein paar Gedanken macht, ist so eine Art, weiß ich nicht, Filmnetzwerk, keine Ahnung, so ein. Ja, auf jeden Fall, da würde ich mich auch mal interessieren, wie sehr man da Einfluss nimmt auf gegenseitig. Ne? Zum Beispiel bei Vietnamkriegsfilmen habe ich immer so den Eindruck, ganz viel von der Bildsprache ist sehr geprägt eben durch Apocalypse Now zum Beispiel, ne? Und das hatte ich nämlich auch jetzt hier gelesen, bei diesem ersten Film, der in Auschwitz gedreht wurde, von dem ich gesprochen habe, Die letzte Etappe, in diesem Artikel, da steht auch drin, dass der eben von der Bildsprache her sehr prägend für viele war, die danach kommen, ne? Also so wie er inszeniert ist, so wie das Lager inszeniert ist, dass da ganz viele das nachgemacht haben, sozusagen, ne? Mhm.
Ja, ist ja auch wohl logisch, ne, dass dann die Ersten, die das dann wirklich auf Bild bauen, die sind natürlich dann stilprägend, weil jeder, der danach kommt, guckt sich das wahrscheinlich irgendwie mal an oder hat das irgendwie mitbekommen oder ist überhaupt deswegen auf das Thema gekommen. Ja. Und da bist du natürlich stilprägend. Ne? Ja. Hast du das dann auch bei Aus dem Leben eines Deutschen auch so mitbekommen? Also hast du irgendwelche Vergleiche gefunden oder Ähnlichkeiten?
Da müsste ich, glaube ich, um das zu beantworten, müsste ich es nochmal nebeneinander stellen irgendwie. Und ich würde einfach mal annehmen, die letzte Etappe gibt es bestimmt auch auf YouTube, so alt wie der Film ist, denke ich mal.
Ja, wenn es überhaupt gibt. Aber es gibt zum Glück, da muss man wirklich sagen, dass YouTube da irgendwie auch ein kleines Filmarchiv ist.
Ja.
Und wenn diese Filme.
Gerade auch wenn Sachen, oh ja, gibt es tatsächlich. Mhm. Gerade auch wenn Sachen überhaupt nicht mehr verfügbar sind. Ne? Es gibt ja auch öfter, dass es einfach Sachen gibt, an die man gar nicht rankommt, es sei denn, man ist bei Antiquariat XY und findet da zufällig die Videokassette, auf der das noch drauf ist irgendwie, was total schade ist.
Was eine sehr gute Überleitung ist, Lukas, wenn wir jetzt aufs News-Segment mal rübergehen, da gab es diese Woche auch wieder einige Ereignisse, denn nachdem der Batwoman-Film jetzt nicht mehr erscheint und Warner Bros. Das als Verlustgeschäft verbucht, um das steuerlich quasi geltend zu machen. Die veröffentlichen das einfach mehr und schreiben sich das einfach als Verlust auf. Mhm. Es betrifft das jetzt auch eine Serie, eine Animationsserie, die bereits 3 Staffeln hat, die bereits auf Netflix auch zu sehen sind. Also hier in Europa wird das irgendwie Netflix der Vertrieb. Mhm. Von Final Space heißt die Serie.
Final Space.
Und Final Space. Und wie gesagt, es gab 3 Staffeln. Es hätte auch noch eine 4. geben sollen, zumindest von der, also endet auch mehr oder weniger mit einem Cliffhanger. Und die wird es aber auch nicht mehr geben, wie gesagt, die 4. Staffel. Und zusätzlich dazu hat Warner Bros. Auch entschieden, das auch wieder als steuerlich so abzurechnen, dass das als Verlustgeschäft gilt. Und was das zusätzlich bedeutet, ist, dass das von sämtlichen Plattformen verschwindet. Wie gesagt, auf Netflix ist es aktuell noch zu sehen, aber wenn ihr das noch sehen wollt, beeilt euch, weil es wird überall gelöscht werden. Man kann es dann auch nicht mehr digital irgendwo kaufen. Es ist auch alle physischen Datenträger werden nicht mehr verkauft werden können. Also es wird wirklich von der Bildfläche verschwinden, wenn man es nicht schon gekauft hat. Und ich habe tatsächlich vor einer Stunde oder so auch gesehen, dass Leute auf Twitter zumindest geteilt haben, dass sich jemand schon vor Ewigkeiten mal die erste, 2. Staffel sich gekauft hat auf Amazon und er hat darauf keinen Zugang mehr. Also es ist ja wirklich, man kauft ja eigentlich auch nur eine Lizenz, weil wenn man sich das auch digital kauft, also auch wenn man ein Videospiel oder so sich bei Steam kauft oder so, hat man ja nicht das Recht auf das Spiel mehr oder weniger, sondern kauft nur eine Lizenz. Genau. Also im Prinzip hätte die Hersteller die Möglichkeit, das nochmal zu entziehen, was auch schon, glaube ich, mal vorgekommen ist.
Ja, genau davor haben doch alle gewarnt. Oder waren seit Jahren alle, die sagen, Leute, lasst euch nicht die DVDs nehmen so, oder die Blu-Rays sozusagen.
Ja, und das ist schon krass, dass jetzt wirklich auch nochmal so ein Fall wirklich passiert ist, dass das jetzt einem wirklich weggenommen wird. Ja. Und das ist ja der Macher der Serie, Alan Rogers, hat sich auch schon gemeldet. Ja. Er hat natürlich gesagt, er findet das ganz schön scheiße. Ja. Und er hat nicht 5 Jahre irgendwie seines Lebens aufgewendet, damit das jetzt hier für ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, damit die ein bisschen weniger Steuern zahlen müssen. ist jetzt passiert oder wird passieren noch. Und das ist irgendwie auch schon ein sehr krasser Fall. Und da ist es auch wieder, habe ich auch schon mehrmals jetzt auch gelesen, das wird irgendwie die Argumente gegen Piraterie werden auch und Draufkopien werden auch irgendwie im Zuge dessen auch schwächer, weil wenn man da selbst gar nicht mehr schauen kann und das wirklich komplett so ein Kulturgut einfach komplett von der Bildfläche verschwindet, finde ich auch schon krass. Und es zeigt wirklich die großen Nachteile von rein digitaler Distribution.
Ja, also ich verstehe alle, die sagen, hey, wenn ich was wirklich haben will, dann kaufe ich mir das als DVD oder als Blu-ray und dann stelle ich mir das in den Schrank. Kann ich alle total verstehen. Und ich sag mal, natürlich hat auch diese rein digitale Distribution hat natürlich auch einen anderen Vorteil. Man hat natürlich viel schneller, Zugriff auf viel mehr Sachen am Ende, ne? Muss man dann aber vielleicht auch immer im Hinterkopf haben und das ist vielleicht dann die Botschaft. Es kann halt auch weg sein. Und so ist es ja, Lizenzen laufen halt einfach auch mal aus. Das ist ja ganz normal, das ist ja jetzt nichts, was, also dieser Fall ist ja besonders, weil es dann gar nicht mehr gibt, aber das ist ja, was nicht mehr auf Netflix gibt, das ist ja ganz normal.
Nicht so. Und das ist ja auch kein Problem. Ne?
Nee. Ist ja deswegen kaufe ich es mir ja nicht, sondern deswegen habe ich es ja nur abonniert. So.
Genau.
Ich kaufe mir ja nur Zugang zu dieser Plattform. Oder ich abonniere ja nur Zugang zu dieser Plattform. Aber manchmal ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, mir ist dieser Film oder mir, also gerade beim Thema Filme, mir ist dieser Film so wichtig, dass ich ihn mir vielleicht einfach dann auch mal kaufe, wenn es auch nur gebraucht auf DVD ist, ist vielleicht dann nicht in HDR, hier Dolby Vision mit Dolby Atmos und 4K, sondern, aber ich habe den Film wenigstens noch und ich kann mir die Inhalte noch anschauen einfach. Viele Sachen werden gar nicht mehr so vertrieben, das ist natürlich ein Problem. Aber ich sag mal, bei Musik zum Beispiel mache ich das tatsächlich auch so. Bin ja ein Streaming-Kunde. Da gibt es ja auch vielfach Kritik dran. Aber das hat einfach den Riesenvorteil, dass ich es immer und überall hören kann. Aber ich kaufe mir zum Beispiel, wenn mir ein Album wirklich richtig gut, nicht nur gut gefällt, sondern wenn ich es wirklich haben will, wenn ich es wirklich gut finde, dann kaufe ich mir das eben auch als Schallplatte. Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Vinylboom, den es jetzt gibt, ganz cool. Das hat zwei Vorteile. Einmal unterstützt man damit natürlich die KünstlerInnen nochmal deutlich mehr als nur, wenn man 5-mal das Ding streamt. Und auf der anderen Seite, und das ist das Schöne im Vergleich auch zu Blu-ray und DVD und so, die haben ja alle so durchschnittliche Lebenszeiten, ne? Wer jetzt versucht, irgendwie alte, weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch alte Videokassetten zu Hause.
Oder bei DVDs von 2005 oder
ja,
so.
Ja, bei Videokassetten ist es ganz witzig, ich glaube, die haben so eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren, weil die Bänder sich irgendwie entmagnetisieren oder so, von diesen günstigen, es gibt natürlich auch andere. Und ich habe jetzt letztens wieder so ein paar alte Märchenfilme ausgegraben gehabt zu Hause und war versucht, gehen alle nicht mehr. Also geht gar nicht mehr. Ist alles kaputt, alles geschreddert. Ja. Und bei DVDs ist das ein bisschen länger, glaube ich, aber da passiert das auch. Also, dass diese, dass die Qualität, also dass die Lesbarkeit einfach abnimmt. Das kann bei Schallplatten aber nicht passieren. Natürlich, in 1000 Jahren wahrscheinlich ist das Shellac auch irgendwie kaputt. Wenn man's, Schallplatten gehen ja nur durch Abnutzung kaputt. Und ich habe aber nicht mal einen Plattenspieler, also von daher.
Aber sehen schön aus.
Sehen schön aus, ja.
Aber ich habe gerade nochmal auch nachgeschaut, weil es ist tatsächlich auch, dass auch viele Sachen, die exklusiv auf Streaming-Seiten anzusehen sind, die gibt's gar nicht, auch als Blu-rays. Ich habe gerade geguckt, ob diesen Prey-Film, der dieses Jahr erschienen ist, der Predator-Prequel-Film, den kann man auf Blu-ray noch nicht kaufen. Vielleicht gibt's den noch irgendwann, aber aktuell nicht. Und das heißt, wenn da Disney sich irgendwann entscheidet, das rauszunehmen, auch keine Möglichkeit, das selbst aus physischen Datenträgern zu haben. Und die hatten auch mal angekündigt, dass ihre Serien, ihre Marvel-Serien oder Star Wars-Serien, die kommen alle auch nicht auf
Blu-ray
oder so raus, ne, weil es sich gar nicht lohnt, weil die meisten Leute das eben im
Streaming-Prozent, aber die wollen es ja auch unbedingt auf Disney Plus haben.
Genau. Aber das macht es natürlich total fragil. Da muss man da natürlich, ist schon irgendwie auch eine besorgniserregende Entwicklung irgendwie, wenn der halt noch mehr Macht haben, Und quasi gerade für die Macherinnen ist es natürlich furchtbar, wenn sie sich aus irgendwelchen Gründen, ob es steuerliche Gründe sind oder nicht, sich
entscheiden. Was ist denn das für ein Grund? Was ist denn das für ein Grund? Weißt du, wenn das Produkt nicht schlecht wäre, weißt du, wenn man sagen würde, oh Gott, da haben wir uns total verrannt, wir entschuldigen uns vielmals und wir überarbeiten das jetzt nochmal, nehmen das jetzt mal runter oder so. Aber nee, och, wir müssen ja noch was von der Steuer abschreiben.
Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, weil die haben ja damit schon Einnahmen generiert.
Ja.
Und die erste Staffel, die ist vor 4 Jahren oder so erschienen. Also wo kann man das noch steuerlich irgendwo geltend machen? Also es geht wahrscheinlich, dass wir uns das nicht machen. Und die haben viele schlaue Leute auf ihrer Seite, die sich ihnen sicher gesagt haben, ja, das kann man machen. Mhm. Ich mache vielleicht dazu auch nochmal eine Filmmagazin-Special-Folge, mit dem ich mich mehr unterhalte, der sich damit wirklich rauskennt.
Das ist vielleicht ganz gut, weil dann das wird jetzt das ein bisschen zu lang für unsere Was gab sonst noch Kategorie. Ich glaube, das taugt für eine, haben wir gerade festgestellt, das taugt auch nochmal für eine eigene Folge.
Es taugt glaube ich, für ein Thema auf jeden Fall. Gut, dann hatten wir, da gab es noch ein anderes Thema, was heute, glaube ich, sogar online gekommen ist, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar Ryan Reynolds hat angekündigt, dass es für Deadpool 3, das kommt jetzt dann 2024 wahrscheinlich raus.
Ja.
Und Hugh Jackman kehrt zurück als Wolverine. Mhm. Und das hat ein bisschen für Aufsehen erregt, weil natürlich nicht nur zwei große Stars in Deadpool 3 mitspielen, sondern auch, weil eigentlich ja Wolverine eigentlich zu Grabe getragen wurde, wortwörtlich. Eigentlich Hugh Jackman sich von der Rolle verabschiedet hat, aber jetzt doch nochmal zurückkehrt. Wie auch immer man das Ganze löst, wahrscheinlich über Zeitreise oder Multiversen, wie es jetzt ganz nett ist, weil ja Deadpool mit dem dritten Teil auch Teil des MCU wird und dann bei Disney ist. Das wird wahrscheinlich auch alles metamäßig verarbeitet werden in dem Film. Mhm. Aber da waren schon einige Leute gar nicht so damit sehr zufrieden, obwohl man natürlich Hugh Jackman gerne sieht als Wolverine.
Ja.
Aber es war im Prinzip so eigentlich Logan, wo er sich verabschiedet von seiner Rolle, eigentlich so ein guter Film und auch so ein guter Abschluss, dass es jetzt so ein bisschen sich so unecht anfühlt und eigentlich diesen guten Endsatz oder diesen guten Abschluss dadurch nochmal ein bisschen verwässert.
Mhm.
Dadurch, dass irgendwie selbst er nicht tot bleiben darf. Zumindest kurzzeitig. Ich weiß nicht, wie findest du das? Freust du dich darauf, dass Hugh Jackman kurzzeitig zurückkehrt?
Ach, ist mir wirklich egal. Ist mir wirklich egal. Also ich,
ist sehr geheim.
Ja. Also das ist echt, also ich habe, also Geldmacherei einfach nur.
Ja, natürlich ist es nur Geldmacherei, ja.
Aber auf der anderen Seite natürlich, weißt du, wenn sie jetzt wieder jemand anderen gecastet hätten, der Wolverine spielt, das hätte natürlich für gar niemanden funktioniert am Ende. Wenn wir alle Sturm gelaufen hätten, gesagt, das ist doch nicht Wolverine.
Ja. Und die beiden harmonieren ja auch schon sehr lange irgendwie sehr gut irgendwie miteinander und können sich da die Bälle zuspielen. Und die haben das ja schon lange aufgebaut, auch schon im ersten Deadpool-Film.
Ja.
Kommt ja Hugh Jackmans Gesicht mehrmals vor oder wird benutzt sozusagen auch als Gag. Deswegen, die haben das ja irgendwie auch schon lange vorbereitet. Das ist ja auch in den Comics so, dass Deadpool und Wolverine so eine Hassliebe zueinander haben. Deswegen hat sich ja auch einfach angeboten. Aber ich finde es ganz interessant, dass es hier auch, dass man merkt, dass die Leute das Multiversum auch langsam nicht mehr so geil finden, weil irgendwie nichts mehr endlich ist.
Ja.
Immer kann mit einem Fingerschnips ist sofort jede tote Figur wieder da oder jeder abgeschlossene Handlungsstrang kann wieder aufgebaut werden.
Empfehle ich eine Folge, die wir vor, also ein paar Folgen vor zurückskippen, haben wir mal drüber gesprochen.
Wie lange das noch gut gehen kann bei Marvel.
Ja, genau. Gut, wir hatten noch eine Kleinigkeit, Tom Hardy hat einen MMA-Wettkampf gewonnen und niemand wusste vorher, dass er an dem teilnimmt.
Die guten Nachrichten auch mal. Tom Hardy hat sich einfach mal entschlossen, bei irgendeinem offenen Wettkampf mitzumachen und hat natürlich einfach gewonnen.
Ja.
Weil natürlich immer ein krasser Typ ist.
Weil es halt einfach Tom Hardy ist. Ja.
Ja, aber wahrscheinlich auch, weil er die Leute ein bisschen irritiert hat, glaube ich.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Das heißt, auf einmal da so ein Hollywood-Star vor dir, verprügelt dich.
Hatte nicht auch irgendwie, also ich hatte irgendwo in einem Artikel gelesen, dass sein Kampfpartner gesagt hat, er überlegt gut, ob er das T-Shirt überhaupt wäscht, das er anhatte, weil da ist Tom Hardy Schweiß dran.
Verständlich. Ich würde es aufheben auf jeden Fall. Einfrieren.
Einfrieren.
Mit der Schweiß erhalten bleibt. Aber Glückwünsche auch vom Filmmagazin.
Ja.
Starke Leistung.
Ja, sehr gut gemacht. Ja, viel mehr gab es nicht. Erster Last of Us Trailer ist rausgekommen, kann man sich mal angucken.
Hast du den schon angeschaut?
Nee, ich habe noch nicht gesehen. Muss ich mir auch mal anschauen. Dann.
Ja. Sieht wie Last of Us aus. Surprise.
Ja, gut. Tipptopp. Dann würde ich sagen, an der Stelle belassen wir es dabei für diese Woche.
Jo.
Und hören uns dann einfach nächste Woche am Sonntag wieder.
Ach was. Dann bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.